10-Millionen-Initiative ist abgelehnt worden, mit 55% Nein. Wie fest hat euch das Resultat überrascht, Lukas und Priscilla?
Ja, ich war schon sehr überrascht gewesen. Ich habe mit vielem einen knapperen Ausgang von der Abstimmung gerechnet. 55 oder knapp 55%, das ist ein Resultat, das an Eindeutigkeit meines Erachtens nichts zu wünschen übrig lässt.
Also ich habe nie behauptet, dass ich weiss, wie es rauskommt, und darum kann ich jetzt auch nicht sagen, dass ich überrascht bin, wie es rausgekommen ist. Aber ich bin froh, dass es ein deutliches Nein war.
Was bedeutet die Niederlage für die SVP? Oder ist die Partei von Christoph Blocher gar nicht die grosse Verliererin von dem Abstimmungssonntag, weil sie ja immerhin weit über die eigene Basis aus hat können mobilisieren und überzeugen? Und was heisst das Resultat für die bilateralen Beziehungen mit der EU und die im Moment heftig debattierte Frage, ob es bei der Referendumsabstimmung Stände mehr braucht? Über diese Frage reden wir heute in der Sondersession, einem Politik-Podcast vom Online-Magazin Republik. Mein Name ist Dennis Bühler, ich bin Bundeshaus- und Medienredaktor. Mit mir im Studio sind meine Bundeshauskollegin Priscilla Imboden und der Lukas Häuptli, der das Ressort Politik und Recherche leitet. Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Lukas, in deinem Kommentar zu der Abstimmung hast du am Sonntagabend geschrieben, das Resultat sei eine klare Schlappe für die SVP. Vor allem auch, weil die Partei für den monatelangen Abstimmungskampf mehrere Millionen ausgegeben hat. Kannst du noch ein bisschen genauer erklären, wie du zu dieser Aussage mit dieser Schlappe kommst?
Ich glaube, für die SVP ist die Abstimmung oder die Initiative, die zu dieser Abstimmung geführt hat, extrem wichtig gewesen. Die SVP hat 2014 einen überraschenden Erfolg gefeiert, nämlich ihre sogenannte Masseneinwanderungsinitiative ist angenommen worden. Und ich glaube, sie haben wirklich damit gerechnet, dass sie jetzt mit dieser Abstimmung nochmal einen Erfolg drin liegt. Die Partei hat alles in den Abstimmungskampf eingeworfen. Und die Initiative war extrem geschickt gemacht. Letztlich ist es ja eigentlich um eine Wachstumskritik gegangen. Die SVP hat es geschafft, die Wachstumskritik in eine Ausländerkritik zu verwandeln und hat die Ausländerinnenkritik nachher gekoppelt mit, das ist meine Interpretation, mit so diffusen Ängsten wie dichter Stress oder eben letztlich auch Ausländerfindlichkeit. Und es hat ja am Anfang wirklich ganz neu ausgesehen, dass die Initiative auch angenommen wird. Und dass sie jetzt mit 55% abgelehnt wird, das ist meines Erachtens wirklich halt ein Schlappen für die Volkspartei.
Die SVP hat aber einen Wähleranteil von etwa 30% und hat jetzt doch immerhin rund 45% können von ihrem Anliegen überzeugen. Ist das nicht sogar ein Erfolg?
Ich sehe das schon eher so. Also die SVP, das stimmt, die SVP hat alles richtig gemacht in dieser Abstimmung, hat es aber gleich nicht zum Sieg geschafft. Das ist einfach halt auch so, weil die SVP etwa 30% von der Bevölkerung kann mobilisieren, nicht mehr meistens. Und für das ist es ein Erfolg, sie ist weit drüber. Das, was im 2014 ist passiert mit der Masseneinwanderungsinitiative, das war eine grosse Überraschung gewesen und sie haben gehofft, dort wieder anzuschliessen. Es ist ihnen nicht gelungen, aber trotzdem haben sie mobilisiert wie verrückt. Sie haben eine nationale Debatte über Monate geprägt. Wir haben alle über dichten Stress und so weiter geredet und Einwanderung zu viel und weiss nicht was. Und sie haben auch abgeräumt bei den kantonalen Wahlen an dem vorgestrigen Sonntag. Also es war ein Erfolg gewesen.
Aber gleich nochmal orangen Einwurf. Man tut jetzt so, wie wenn es völlig klar gewesen wäre, dass man die Initiative eh abgelehnt hätte. Und das ist einfach nicht so. Die Initiative hat aus meiner Sicht wirklich reelle Chancen gehabt, angenommen zu werden. Und die Initiative hat aus der Schweiz eine andere Schweiz gemacht.
Das stimmt, das hat sie. Sie haben jetzt einfach den Giga-Erfolg, den sie angestrebt haben, haben sie verpasst. Aber sie haben immer noch Erfolg gehabt.
Reden wir darüber, was das für die Zukunft der SVP bedeutet. Priscilla, du hast gesagt, sie hat am Wochenende auch in den Kantonen gewonnen, zum Beispiel in Graubünden und Glarus. Sie hat überhaupt in dieser Legislatur seit Herbst 2023 massiv dazu gewonnen, 66 Sitze nämlich auf kantonaler Ebene. Alle anderen Parteien haben verloren, mit einer Ausnahme, der SP nämlich. Die SP hat ein paar Sitze gewonnen, aber am Wochenende jetzt wieder verloren. Warum ist die SVP im Moment so erfolgreich? Auch wenn sie jetzt am Sonntag die Initiative verloren hat?
Ja, das ist eine gute Frage und das ist wirklich ein Trend, den wir gesehen seit den letzten Wahlen. Sie legen überall zu, in den Kantonen, wirklich fast wie unaufhaltsam. Ich kann mir das auch nicht ganz erklären. Es ist vielleicht, dass die Leute sich doch ein bisschen sehnen nach dieser SVP-idyllischen Schweiz und darum sie Zulauf bekommen. Die Leute überfordert sind mit den Veränderungen in der Welt und so die heile Welt suchen. das ist möglich, aber die anderen Parteien haben kein Rezept dagegen. Sie können die Wähler, also ist vor allem ein Verlust für die Mitte-Partei und für die FDP, die verlieren ihre Wählerschaft an die SVP, nicht die Linken. Und die haben auch kein Rezept dagegen gefunden bis jetzt.
Gut, ich würde an dieser unglaublichen Erfolgsserie von der SVP wirklich zweifeln. Es gibt selbstverständlich in den Parlamentswahlen immer wieder Erfolg. Jetzt am Wochenende im Kanton Graubünden, meines Wissens, glaube ich, 10 Sitze dazu für die SVP. Aber dort muss man auch noch den einen oder anderen Sonderfaktor abrechnen. Unterm Strich, glaube ich, hat die SVP Erfolg in Parlamentswahlen. Aber fast immer, wenn es um Sachpolitik geht und zum Beispiel die Abstimmung vom Wochenende spricht auch dafür, wenn es um Sachpolitik geht, verliert eben die SVP. Und klar kann man sagen, der Unterschied zwischen den 30%, die du erwähnt hast, die sie in den Parlamentswahlen in der Regel machen, und dem Abstimmungsresultat, jetzt zum Beispiel 45% für die SVP gewissermaßen, der Gap, der spricht für sich und der nützt der Partei schon einmal. Das stimmt. Aber man muss unter dem Strich sagen, sie verlieren solche wichtige Abstimmungen wie jetzt am Wochenende.
Heisst das auch, dass man auf der sachpolitischen Ebene die SVP gar nicht so ernst nehmen muss? Weil es war ja nicht die letzte Initiative gewesen. Es kommen weitere, es kommt Neutralitätsinitiative jetzt im Herbst, es kommt dann Begrenzungsinitiative. Sind die alle so oder so nicht mehrheitsfähig?
Ja, ich habe in einem Kommentar, ja, wo du erwähnt hast, auch noch geschrieben, dass die SVP ein Erfolgsrezept gehabt in den letzten 30 Jahren. Sie haben eigentlich alle sachpolitischen Probleme der Schweiz abgebrochen und haben gesagt, das ist im Kern ein Ausländerinnenproblem. Und ich glaube wirklich, dass das in weiten Teilen der Schweizer Bevölkerung einfach nicht verfolgt. Es verfolgt tatsächlich bei gewissen Leuten, aber es verfolgt bei anderen eben nicht. Und klar muss man das ernst nehmen, aber ich denke schon, mehr und mehr Leute sehen, hey, es ist kein Ausländerinnenproblem, wenn wir in einer Wachstumsgesellschaft, mit allen Problemen, die eine Wachstumsgesellschaft hat, wenn wir in einer Wachstumsgesellschaft leben. Man kann die Probleme auf dem Wohnungsmarkt, im Verkehr, bei Staatssubventionen und so weiter, kann man nicht einfach als Ausländerinnenproblem abtun.
Ja, das ist so. Also ich glaube, die Abstimmung, die zeigt, wie der Konflikt ausgetragen wird, der Grundsatzkonflikt, den das Schweizer Modell mit sich bringt. Nämlich, wir haben ein Wirtschaftsmodell, das darauf basiert, dass man Kapital und Arbeitskräfte aus dem Ausland anzieht. Sehr erfolgreich. Wir haben höhere Löhne als in den Ländern ringsum uns. Wir können uns leisten, Teilzeit zu arbeiten. Und immer noch können wir Miete, nicht alle, aber viele können noch Miete zahlen und Krankenkassenprämien. Auf das wollen wir natürlich nicht verzichten. Und wenn die Leute merken, dass sie dann halt die Einwanderung, die sie nicht so gerne haben, wie man jetzt auch gesehen hat, dass man die nicht stoppen kann, ohne dass man vielleicht einen Wachstumsverlust hinnehmen muss, dann sagen sie nein.
Ich würde da gleich nochmal widersprechen. Priscilla, du hast jetzt in einem Nebensatz gesagt, auf das wollen wir natürlich nicht verzichten. Vielleicht müssen wir genau einmal über solche Fragen diskutieren in der Schweiz. Auf was wollen wir nicht verzichten? Wollen wir auf die Einfamilienhäusli-Schweiz nicht verzichten? Wollen wir auf einen Swimmingpool im Einfamilienhaus nicht verzichten? Wollen wir, es geht nicht nur um Einfamilienhäuser, wenn wir in der Stadt auf gewisse Vorzüge nicht verzichten. Ich glaube, um solche Fragen, um solche Diskussionen kommen wir nicht um.
Das stimmt. Die meisten wollen einfach nicht verzichten. Das ist halt der Punkt. Und das hat man jetzt hier auch gesehen.
Ich glaube an die Macht von Politik und von politischer Veränderung. Und darum bin ich immer ein bisschen skeptisch, wenn man sagt, das ist einfach so.
Von wem erwartest du denn, dass die Diskussion geführt wird?
Von uns.
Von den Medien?
Nein, von uns, von den Medien, von der Gesellschaft, von der Politik. Ich glaube, ein Riesenproblem ist bei dieser Abstimmung gewesen, dass der Diskurs über, du hast gesagt, Priscilla, über Wochen und über Monate geprägt war, mehr Ausländer, weniger Ausländer, Punkt. Und alle anderen Fragen hat man gar nicht mehr diskutieren können. Und ich glaube, wir müssen den Diskurs, die öffentliche Debatte wieder ausweiten auf andere Themen, die für unsere Gesellschaft wichtiger sind.
Das wird nicht einfach, weil die SVP ja noch mehrere Initiativen in petto hat. Nicht reüssiert hat die SVP aber in der Stadt das mal. Das war interessant am Sonntag. In Basel, Bern, Genf und Zürich ist die Initiative zünftig abgelehnt worden, obwohl es ja dort schwierig ist, eine bezahlbare Wohnung zu finden, die Strassen manchmal verstopft sind und Tram und Bus überfüllt. Wie erklären die euch das?
Also es ist auch eine parteipolitische Frage. In der Stadt wohnen vor allem linkswählende Menschen und die sind natürlich sehr skeptisch gewesen gegenüber einem SVP-Vorschlag. Die haben natürlich auch durchschaut, dass das Nachhaltigkeitsgeschwafel keinen Sinn gemacht von der SVP herkommend und darum haben sie das sehr klar abgelehnt.
Ich finde das schon eine interessante Frage und die genaue Antwort weiss ich auch nicht. Aber ich nehme schon mal an, dass für die NeinsägerInnen in der Stadt eben der sogenannte Dichtestress gar nicht entscheidend war. Selbstverständlich müssen die mit überfüllten Bussen und Tram und Zügen umeinander fahren. Ich glaube, für eine urbane Gesellschaft ist eben eine Grundwertefrage oder eine Grundsatzfrage viel wichtiger gewesen. Wenn wir eine offene Schweiz, wenn wir eine Schweiz mit einem offenen Geist oder wenn wir in die SVP-Logik, ich habe es im Kommentar SVP-Schweiz genannt, wenn wir in die Logik hier, wo man sagt, hey, wir müssen mit allen Mitteln unsere Freunde sichern, unser Land sichern, wir müssen Grenzen hochziehen und wir müssen die Zuwanderung begrenzen. Ich glaube, es ist dort in der Stadt viel mehr um eine Grundwertefrage und eine Grundsatzfrage gegangen. Im Übrigen auch nicht nur in dieser Zuwanderungsfrage, sondern auch vis-à-vis von der EU.
Der SVP-Präsident Marcel Dettling hat am Sonntag in der Elefantenrunde vom Schweizer Fernsehen sehr drastisch ausgedrückt.
Wir akzeptieren selbstverständlich das Verdikt vom Volk. Wir stellen einfach fest, dass das Land stark überfahren worden ist von der Schweizer Städte. Das ist auch eine Erkenntnis daraus heraus. Wir haben einen ganzen Haufen Landgemeinden, die gesagt haben, jawohl, das Problem werden wir jetzt lösen mit dieser Initiative. Am Schluss ist es ein demokratischer Entscheid. Aber das Land als Gesamtes hat verloren am heutigen Sonntag. Nur 1 Million in den nächsten 12 Jahren, das verliert die Schweiz definitiv nicht.
Er hat gesagt, die ländlichen Regionen sind von der Stadt überstimmt worden. Stimmen dir ihm zu?
Ja und nein. Also in der Romandie zum Beispiel stimmt das schon mal nicht so klar wie in der Deutschschweiz. Es war eigentlich schon von vornherein klar gewesen, dass das Land zustimmt und dass die Städte die Vorlage ablehnen. Einfach schon rein von der parteipolitischen Verteilung der Bevölkerung dort. Die Agglomerationen haben den Ausschlag gegeben. Das sind auch die, die immer den Ausschlag geben zwischen Stadt und Land. Und sie schwanken hin und her. Und in dem Fall sind sie auf der Seite von der offenen Schweiz gestanden, von der städtisch geprägten Schweiz und der Offenheit gegenüber der Welt.
Ich habe das auch gehört von Marcel Dettling und ich habe Marcel Dettling sehr gerne gefragt, ob für ihn zum Beispiel die Gemeinde Dettlikon im Kanton Zürich, ob das für ihn Land oder Stadt ist. Dettlikon hat die SVP-Initiative mit 56% abgelehnt. Ich habe Marcel Dettling auch sehr gerne gefragt, ob für ihn zum Beispiel der Kanton Graubünden, ob das eher Stadt oder Land ist. Kanton Graubünden hat, wie im Übrigen auch der Kanton Wallis, die Initiative abgelehnt. Also ganz so klar ist es nicht. Und nur noch etwas zu dem, die Mobilisierung in den sogenannten Landkantonen war ja ungleich höher gewesen als zum Beispiel in der Stadt und in der Westschweiz. Also wir haben Stimmbeteiligungen in den Kantonen Appenzell, Schweiz, auch Uri, über 60%.
Am Sonntagabend hat es an vielerorts auch geheissen, wir müssen jetzt die Befürworter von dieser Initiative ernst nehmen, obwohl sie verloren haben. So hat zum Beispiel die Chefredaktorin vom Tagesanzeiger geschrieben, breite Teile unserer Gesellschaft hätten genug und das Resultat sei ein Weckruf. Man dürfe die Gegner nicht ignorieren. Stimmen dir zu?
Ja, das stimmt auf eine Art schon, oder? Es ist eine hohe Zustimmung. Das zeigt auch das Malaise in diesem Land. Aber das Problem ist, fällt dann sofort mit der Frage an, also, welche Bedenken kommt man jetzt da entgegen? Welche Massnahmen trifft man? Und da besteht überhaupt keine Einigkeit. Es gibt keine Mehrheiten zum Beispiel für Massnahmen im Bereich Beschränkung der Mieten. Es gibt keine Mehrheiten im Bereich die aggressive Steuersenkungspolitik, die Firmen aus dem Ausland anzieht, die zu bremsen und zu stoppen. Und wenn wir dann darüber reden, auf irgendeine Art die Einwanderung zu begrenzen, sind wir sofort in Konflikt mit der Personenfreizügigkeit, mit der EU. Und darum ist ja das auch abgelehnt worden am Sonntag. Also ich sehe nicht, wo das da jetzt irgendetwas wird gemacht werden.
Ich finde die Forderung, dass man auch die VerliererInnen von einer Abstimmung muss ernst nehmen, das finde ich hochinteressant. Ich mag mich noch erinnern, in den 10er-Jahren, wo die SVP angestanden ist nach einer Abstimmung, zumindest dort, wo sie verloren haben, und die SVP hat gesagt, ja, wir akzeptieren den demokratischen Entscheid. Und in den letzten paar Jahren hat sich das notwendigstens aufgelöst. Am krassesten aus meiner Warte hat sich gezeigt nach der SRG-Initiative. Dort hat nicht einmal jemand von der SVP, von der Parteipolitik, sondern der SVP-Bundesrat Albert Rösti gesagt, man muss die Interessen der VerliererInnen von der Abstimmung ganz, ganz ernst nehmen. Also die, die Ja zur SRG-Initiative von der SVP gestimmt haben. Jetzt am letzten Sonntag ist es ja so gewesen, ich habe das Argument nur bei 10 Millionen Initiativen gehört. Beim Zivildienstgesetz habe ich das gar nie gehört. Dort hat niemand gesagt, ja, man muss die, die gegen die Gesetzesrevision gewesen sind, die muss man ganz fest ernst nehmen. Und dort haben wir ja noch viel höheren Nein-Stimmen-Anteil gehabt. Dort sind wir bei etwa 47% gewesen, vis-à-vis von 45% bei den 10 Millionen Schweiz. Interessanterweise hat dort niemand, schon gar niemand von der SVP gesagt, ja, da müssen wir die Verliererinnen ernst nehmen.
Ja, der Unterschied ist eben, dass man von denen nicht Angst hat, die bei der Zivildienstabstimmung verloren haben. Und von denen, die bei der 10 Millionen Initiative verloren haben, hat man Angst.
Mhm. Aber es ist beides mal ein demokratischer Entscheid gewesen, wo man muss sagen, im Grundsatz, das Erste, was man daraus lernen muss, die gewonnen haben, haben gewonnen.
Grosse Angst von der SVP scheint man auch im europapolitischen Dossier zu haben. Die Abstimmung ist dann die nächste ganz grosse Schlacht, wahrscheinlich im Jahr 2028. Es geht um die Weiterführung der bilateralen Verträge, die sogenannten bilateralen 3. Inwiefern ist das deutliche Nein vom Sonntag zu den 10 Millionen Schweiz auch ein europapolitisches Signal?
Das ist es. Es ist ein gutes Zeichen im Hinblick auf die Bilateralen, weil das Gegenteil wäre ein katastrophales Zeichen gewesen. Das wäre wirklich ein Rezept gewesen für Probleme über Jahre hinweg mit der EU. Jetzt hat man da keine vorbelasteten Entscheide und es geht jetzt in Richtung Debatten über die Zukunft von der Schweiz und ihren Beziehungen mit der EU, die man jetzt offen führen kann.
Am Montag ist eine interessante Studie von Sotomo rausgekommen. Das ist das Forschungsinstitut vom bekannten Politgeograf Michael Herrmann. Es geht in dieser Studie um die Rolle der Bilateralen und der Personenfreizügigkeit für den Abstimmungsentscheid bei der 10-Millionen-Initiative. Du, Priscilla, hast dir die Studie genauer angeschaut. Was sind die wichtigsten Resultate?
Ja, also dazu muss man sagen, sie ist von der Economy Suisse in Auftrag gegeben worden und die Umfrage ist letzte Woche, also die Woche vor der Abstimmung, hat die Umfrage stattgefunden bei Personen, die abgestimmt haben, also bei politisch aktiven Personen. Und sie zeigt ein paar interessante Sachen. Einerseits nach wie vor ein enormer Rückhalt für die bilateralen Verträge mit der EU, die bisherigen. 2/3 der Bevölkerung finden die sinnvoll für die Schweiz. Und ähnlich viel finden sogar die neuen, laut dieser Umfrage, sinnvoll für die Schweiz. Also 2/3, das ist sehr viel. Und zu der Abstimmung vom Sonntag hat es auch ein paar interessante Sachen drin. Zum Beispiel zeigt sich ganz klar, dass die Proteststimmbefürchtung, die geherrscht, die hat sich bewahrheitet. 60% von denen, die Ja gestimmt haben, haben nicht Ja gestimmt, weil sie wollen, dass die Initiative so ganz genau, wie sie geschrieben ist, umgesetzt wird, sondern weil sie wollen, dass das Problem vom Bevölkerungswachstum und der Zuwanderung angepackt wird, eigentlich egal wie.
Also sie haben einfach ein Zeichen setzen?
Sie wollen ein Zeichen setzen. Und sogar von denen, die Ja gesagt haben, finden 30% die bilateralen Beziehungen zwischen der Schweiz und der EU wichtig und schützenswert. Sie unterstützen die. Also das sind eigentlich sehr gute Vorzeichen für eine Abstimmung über die bilateralen 3.
Ja, ich habe die Studie auch noch kurz angeschaut. Ich glaube, das Problem von dieser Studie ist, dass man nicht gefragt hat, wenn ihr für die bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU sind, wenn ihr Ja würde stimmen zu den bilateralen 3, welchen Preis sind die bereit zu zahlen? Das ist ja gewissermaßen der Trade-off oder der Zielkonflikt, wo dann die Abstimmenden für sich entscheiden müssen. Und die SVP, ich glaube, so viel kann man sagen, oder alle GegnerInnen von den bilateralen 3, die werden dort auf einen Preis gehen, den die Schweiz zahlen muss. Und ich würde mal jetzt schon sagen, der Preis, den die Schweiz zahlen muss, ist eine Einschränkung der direkt demokratischen Mittel in der Schweiz. Das heisst, man kann in der Schweiz möglicherweise dann nicht mehr über alles abstimmen, was wir wollen, weil wir ja mit der EU einen Vertrag haben oder Verträge haben, die die sogenannte dynamische Rechtsübernahme beinhaltet. Also man muss dann möglicherweise konsequent oder halbkonsequent EU-Recht übernehmen. Und das wäre der Preis, den die SchweizerInnen müssten zahlen.
Nämlich, also man kann schon noch abstimmen, den Preis vom Nein sagen wird
genau,
einfach kommen.
Es war jetzt ein bisschen verkürzt gewesen, das stimmt. Man kann noch abstimmen und dann nachher geht der komplizierte Mechanismus los und man weiss nicht genau, wie das rauskommt. Aber ob die SchweizerInnen dann bereit sind, den Preis zu zahlen, das ist nochmal eine andere Frage. Und ich glaube, die gegen die bilateralen 3 werden sein und so in Abstimmungskampf gehen, die werden auf das setzen. Und dann sind möglicherweise die Zustimmungsraten für die bilateralen 3 nicht im Ganzen so hoch wie jetzt in dieser Studie. Also, du hast so gesagt, das ist überzeichnet, das ist Economy Suisse, die Studie in Auftrag gegeben. Und selbstverständlich würde ich dich auch nicht gerade danach fragen, was denn eigentlich gegen die bilateralen 3 stimmt.
Das stimmt, aber sie bestätigt eigentlich so die Erkenntnis, die seit Jahren da ist, dass der Bilateralweg sehr beliebt ist in der Bevölkerung. Und dann wird es dann eben genau interessant, wenn dann die Auseinandersetzung kommt, die neuen Verträge, ist das eine grosse Änderung oder ist das die Fortführung des bilateralen Wegs? Und wenn sich das Narrativ durchsetzt, dass es eigentlich nur mit dem weitergeht, mit dem Erfolgsmodell und so weiter, dann haben die sehr gute Chancen.
Die SVP macht halt alles, dass das eben nicht so funktionieren wird, indem sie zum Beispiel penetrant vom Unterwerfungsvertrag redet.
Und nur, dass wir es recht verstehen, ich bin grosser Befürworter von der bilateralen Verträge oder überhaupt von der Annäherung von der Schweiz an die EU. Und nur wegen dem Argument, dass die direktdemokratischen Rechte von der Schweiz eingeschränkt werden durch den sogenannten Unterwerfungsvertrag. Das Argument würde ich so hinterfragen, dass ich sage, wir müssen zuerst einmal überlegen, welches sind eigentlich unsere direktdemokratischen Rechte ganz genau? Oder wir können ja nicht über alles abstimmen, sondern wir können zum Beispiel nur über das abstimmen, was die SVP als Initiative überhaupt zur Debatte stellt.
Am Sonntag haben alle Parteien vereint gegen die SVP gekämpft. Auch noch die Zivilgesellschaft war an Bord, die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber. Durchgesetzt hat sich dann die breite Allianz. Ist das Blaupause auch für die europapolitische Abstimmung, für den Referendumskampf bei der EU-Frage?
Es wird auch eine ähnliche Ausgangslage sein. Die anderen Parteien dafür, die SVP dagegen. Die Frage ist dann auch, wie stark die anderen Parteien bereit sind, sich für die Verträge einzusetzen und auch mit welchen Argumenten. Die Europapolitik ist in den letzten 20 Jahren geprägt von Angst vor der SVP. Die SVP treibt die anderen Parteien vor sich her. Es ist eben auch bezeichnend, dass man niemand mehr in diesem Land laut wagt zu sagen, sie seien für einen EU-Beitritt. Oder? Das wird als toxisch angeschaut. Das war früher anders gewesen. Und da ist echt die grosse Herausforderung für die proeuropäischen Kräfte in diesem Land, ist, dem Ganzen einen positiven Anstrich zu geben im Sinne von einer Chance. Europa ist der einzige demokratische Partner, den wir noch haben in der Welt. Wir sind mitten in Europa. Es ist absolut sinnvoll, sich da einzubringen, da ein Teil davon zu werden und hier mit diesen Verträgen einfach die Beziehungen zu stabilisieren, damit man zusammen mit Europa gestärkt in die Zukunft schauen kann. Und ob sie wagen, das zu sagen, das ist dann die andere Frage.
Ja, Blaupause für die Abstimmung über die bilateralen 3 bin ich mir nicht ganz sicher, weil ich glaube, die Abstimmung über die bilateralen 3 wird ungleich komplizierter. Wir haben gesehen, im Vorfeld von der 10 Millionen Initiativen Abstimmung hätte zum Beispiel die Mitte einen Gegenvorschlag einbringen in die Debatte. Das wäre, hat das Ganze auch noch mal ein bisschen komplizierter gemacht. Also sie wäre einen Schritt auf die SVP zugegangen. Das hat man dann nachher im Parlament begraben. Und darum ist es nur um Ja oder Nein gegangen zur Initiative. Ich glaube, bei der bilateralen 3 ist es ungleich komplizierter, weil wir verschiedene Komponenten haben von diesen Verträgen. Oder? Man hat Sachverträge, man hat aber auch Verträge über die sogenannten, oder Vertragsbestandteile über die sogenannten institutionellen Fragen. Also sollen zum Beispiel europäisches Recht bei der Streitbeilegung zur Anwendung kommen. Wie gesagt, es geht um Fragen von der dynamischen Rechtsübernahme. Das ist ungleich komplizierter und ich glaube, es wird, bis denn das zur Abstimmung kommt, noch die ein oder andere Bereinigung brauchen, dass man am Schluss wirklich weiss, über was wir wirklich abstimmen. Ich würde auch, wie Priscilla, du das gesagt hast, sagen, Befürworter von der bilateralen 3 müssen sich auf den Standpunkt setzen. Es geht bei den bilateralen Verträgen nicht nur um einen Wirtschaftsvertrag oder einen wirtschaftspolitischen Vertrag, sondern die Annäherung an die EU hat auch politische Komponenten, hat Komponenten von der Demokratie, hat Komponenten von der Friedenssicherung und hat Komponenten, wie gesagt, von einer offenen Schweiz und von einem offenen Europa.
um so eine grosse Erzählung geht es im Parlament zumindest im Moment noch nicht, sondern man konzentriert sich auf ein vermeintliches Nebengleis, nämlich um die Frage, ob es bei dieser Referendumsabstimmung über die bilateralen drei auch ein Ständemehr braucht oder ob es einfach ein Volksmehr langen soll. Wie entscheidend ist die Frage, gerade auch, wenn man das Ergebnis vom vergangenen Sonntag anschaut?
Ja, die ist, glaube ich, schon absolut entscheidend. Das ist ja jetzt der scheinbare Stellvertreterkampf, der im Parlament geführt wird. Ich glaube, es ist faktisch ein Kampf pro oder contra bilaterale drei. Das Abstimmungsresultat vom Sonntag ist ja auch in diesem Punkt für mich komplett überraschend gewesen. Man hat im Verlauf vom Sonntagsnachmittag ja gesagt, die Initiative ist gescheitert. Bevor man die Stimmen auszählt hat. Wegen dem Ständemehr. Am Schluss sind es 13 sogenannte Standesstimmen gegen 10 Standesstimmen gewesen. Also 13 Stände, 13 Vollkantone haben die Initiative abgelehnt. Und das ist für mich wirklich eine Überraschung gewesen. Und wenn man sagt, das könnte eine Blaupause sein, dann ist für mich nicht mehr ganz so klar, dass Ständemehr gegen die bilateralen drei wird ausfallen.
Ich sehe es im Gegenteil so, dass die Abstimmung eigentlich bestätigt, dass es bei solchen Vorlagen, wo es um Öffnung oder internationale Vernetzung geht, dass es mindestens 55% braucht. Ja, im Volksmehr, für das man auch eine Mehrheit bei den Ständen bekommt. Das war jetzt hier der Fall gewesen, umgekehrt als Nein. Und darum ist die Frage entscheidend und die wird jetzt wirklich mit harten Bandagen ausgefochten im Parlament. Mit jeglichen Tricks und jeglichen Schachzügen werden da hin und her angewendet. Verschiedene Kommissionen liegen im Streit, wer jetzt zuständig ist. Die Pro-Europäer, die wollen eben, dass es nur ein Volksmehr gibt und die anderen wollen ein Ständemehr und das will man um jeden Preis durchdrücken. Also das ist ein Hickhack, wie ich es noch nie gesehen habe. Und wir werden im September vermutlich wie das Parlament das entscheiden.
Ist schon absehbar, wer sich durchsetzen
wird? Nicht wirklich. Wahrscheinlich wird es am Schluss eine sogenannte Einigungskonferenz in dieser Frage entscheiden. Das ist, wenn sich der Ständerat, der eher für ein Ständemehr ist, und der Nationalrat, der eher für ein Bevölkerungsmehr ist, sich nicht einig werden können. Dann gibt es die Einigungskonferenz. Und je nachdem, wie die zusammengesetzt ist, gibt es dann ein Ja oder ein Nein zum Ständemehr?
Was ich schon auch noch einen spannenden Aspekt von dieser Frage finde, ist, die Gegner der bilateralen drei sagen ja, das muss legitimiert sein, auch durch die Mehrheit der Kantone. Dann erst können wir als Schweiz mit diesen bilateralen drei weiterfahren. Das Umgekehrte höre ich relativ selten, dass bei einem Volksmehr, also die Mehrheit der Bevölkerung will die bilateralen drei, aber die Kantone lehnen es ab, dann ist es ja abgelehnt. Es braucht eben ein doppeltes Mehr, dass dann der ablehnende Entscheid auch eine, sage jetzt mal, demokratiepolitische Legitimationslücke hat. Über das höre ich nie etwas.
Ja, vielleicht sollte man noch abschließend sagen, also das Ständemehr schützt ja die Interessen der kleinen Deutschschweizer Kantone, die konservativ ausgelegt sind, eher gegenüber den Interessen der breiten Bevölkerung. Es ist also ein antidemokratisches Instrument. Es führt dazu, dass eine Stimme in Appenzell-Innerrhoden 30 Mal mehr zählt als eine Stimme im Kanton Zürich. Und das ist ein Schutz vom Föderalismus, aber es ist gegen die demokratischen Rechte der breiten Bevölkerung im Land. Darum ist es hoch umstritten und darum ist es in der Verfassung nur in ganz wenigen Fällen vorgesehen, nämlich bei einem Beitritt zum Beispiel zur NATO oder zur EU wäre das vorgesehen, aber nicht bei solchen Abkommen, wie das jetzt ist. Und man probiert das jetzt noch zu erzwingen, um die zu verhindern.
Und nochmal etwas zu dem Ständemehr, oder? Man hat in der Schweiz die Absicherung für die kleinen Kantone ja wie doppelt eingebaut. Man hat ein Zweikammern-System im Parlament. Man hat neben der Volkskammer eine Ständekammer, nämlich den Ständerat, wo genau auch die Standesstimmen höher gewichtet als die Volksstimmen. Und dann nachher kommt, wie gesagt, Ständemehr bei den Abstimmungen zu. Das ist ein halb legitimer, halb nicht legitimer Schutz von Minderheiten. Ich wäre manchmal froh, wenn die Schweiz Minderheitenschutz auch noch in anderen Bereichen so ernst nimmt wie gegenüber den kleinen Kantonen.
Der Streit um Ständemehr wird uns auch über den Sommer hinweg und die nächsten Monate sicher intensiv beschäftigen. Sicherlich dann auch wieder da in der Sondersession. Für heute war es das von dieser Folge. Alle erwähnten Beiträge verlinken wir Ihnen in den Shownotes. Sie können die Sondersession abonnieren auf Spotify oder Apple oder direkt auf republik.ch. Und natürlich sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie unseren Podcast Ihren Freunden, Familie und Bekannten weiterempfehlen. Wir freuen uns, wenn Sie im Republik-Dialog über den Abstimmungssonntag mitdiskutieren oder wenn Sie uns mitteilen, wie Ihnen die Sondersession ganz generell gefällt. per Sprachnachricht auf Telefonnummer im Episodenbeschreib oder per E-Mail an audio@republik.ch. Die nächste Folge von unserem Podcast gibt es in 2 Wochen am 30. Juni. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke euch, Priscilla und Lukas, fürs Mitdiskutieren.
Danke euch.
Merci, tschüss zusammen.
Ciao zusammen.